Rahel hat es gerade schon gesagt, wir haben heute Palmsonntag. Wir befinden uns in der Passionszeit, bewegen uns relativ schnurstracks zu auf Karfreitag, auf Ostersonntag. Aber heute ist eben erstmal Palmsonntag und der ist eben nach dieser Begebenheit benannt, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Und im Markus-Evangelium wird es beschrieben, Jesus hat vorher in Galiläa gewirkt, einem Gebiet im Norden von Israel. Jetzt kommt er in die Stadt Jerusalem. Und das wird eben so ein richtig festlicher Akt. Menschen jubeln ihm zu, legen Palmzweige auf den Boden, um ihn eben zu ehren, Palmsonntag. Und damit ist er schon mal in der Stadt, in der dann das Karfreitagsgeschehen, in der das Ostergeschehen passieren wird. Ist also schon mal am richtigen Ort und das rückt immer näher. Aber Palmsonntag liegt das auch noch in der Zukunft. Noch ist es nicht so weit, noch bleibt er eine Weile in der Stadt und wirkt dort auch und begegnet vor allem Menschen. Und eine dieser Begegnungen, die er da hat, möchte ich heute mit euch anschauen. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien, eine kleine Ortschaft bei Jerusalem, bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß, voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus begegnet hier einer Frau, oder er, die Frau, kommt zu ihm. Und es ist eine Begegnung, die nicht direkt so leicht verständlich ist. Einmal ist die Frau irgendwie unbekannt, wir wissen überhaupt nicht, wer das ist. Wir erfahren auch wenig über ihre Motive. Ihre Geste ist uns irgendwie auch unbekannt, unvertraut. Es gibt Menschen, die sie dafür kritisieren und dann Jesus, der darauf reagiert. Und wie er reagiert, ist spannend, weil Jesus daran deutet, was passiert. Und weil ich auch finde, er überrascht auch mit dem, was er da sagt. Und darum will ich mir mit euch auch die Antworten von Jesus mal im Einzelnen anschauen. Die Frau wird da von den Anwesenden kritisiert für das, was sie macht. Ihnen gefällt nicht, was sie tut. Und zwar ganz besonders wegen des Öls, was sie vergießt. Dieses Öl ist kostbar und teuer. Und das können wir uns heute vielleicht gar nicht mal so richtig vorstellen, wenn wir nicht wissen, was dieses Öl irgendwie an sich ist. Wobei, ich glaube, in den letzten Jahren ist es schon auch deutlich geworden, wie kostbar Öl sein kann und wie teuer Öl werden kann. Aber auch damals war es eben sehr kostbar, diese Art von Öl. Und die Summe, die genannt wird, war ungefähr der Jahreslohn eines Arbeiters. Das war jetzt also nicht ohne, es war wirklich ein sehr teures Öl, dass diese Frau komplett aufbraucht, um Jesus damit zu begießen. Und dafür wird sie angegriffen mit einem schlüssigen Argument, das Geld hätte man sehr viel besser nutzen können, um den Armen zu helfen. Worauf man ja sagen muss, stimmt, haben Sie recht. Da hätten wahrscheinlich vielen Armen viel Brot oder was auch immer kaufen können. Wie reagiert Jesus jetzt darauf? Jesus ist bisher so aufgetreten und hat so gehandelt und gelehrt, dass man meinen sollte, dass er der Frau, dass er den Kritikern voll zustimmt. Jesus hat gerade kurz vorher einen reichen Mann aufgefordert, seinen Besitz aufzugeben, einen reichen Menschen. Er war bei unterprivilegierten Menschen ein- und ausgegangen und hatte sich auch angelegt mit den Reichen und Mächtigen. Die Kritiker, die hier reden, folgen eigentlich nur dem, was Jesus also vorher auch schon gesagt und getan hat, indem sie diese Frau kritisieren. Und wahrscheinlich erwarten sie sich von Jesus jetzt auch Zustimmung dazu. Und Jesus überrascht sie damit, dass er ihre Kritik zurückweist. Jesus sagt, lasst sie, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und später sagt er, sie hat getan, was sie konnte. Jesus geht nicht direkt als erstes darauf ein, was genau die Frau getan hat, sondern er betont erstmal, dass sie überhaupt etwas getan hat. Die Frau hat Jesus Gutes getan. Sie hat sich auf den Weg gemacht, sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat etwas aufgegeben von dem, was sie hatte für Jesus, hat etwas umgesetzt. Und Jesus geht später auch auf den Inhalt der Kritik ein, auf das, was sie genau getan hat. Aber ich glaube, es ist gut, diesen ersten Satz erstmal wahrzunehmen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte. Ich sehe darin eine riesengroße Wertschätzung für diese Frau. Jesus blickt sie an und er sieht nicht zuerst die Qualität von dem, was sie tut, oder ob das richtig oder falsch ist, was sie tut, sondern ihr seht erstmal, dass sie sich auf den Weg macht, dass sie handelt. Dass sie sich bemüht, dass sie eine Idee hatte, die sie umsetzt. Und dass sie das alles für ihn tut. Das nimmt er wahr. Das zeigt er auf, gerade auch den Kritikern. Und darum verteidigt er sie auch. Sie tut das, was sie kann, für ihn. Jesus nimmt wahr, dass sie handelt. Und das, was sie tut, muss man ja sagen, ist auch nicht wenig. Immerhin gibt sie ganz schön viel. Sie opfert ja ganz schön viel. Sie lässt sich das einiges kosten und wird dann gerade dafür kritisiert. Dafür, dass die Frau nach der Meinung der anderen Geld verschwendet, das man gut hätte nutzen können für Arme. Auf dieses Argument geht Jesus dann auch ein mit den Worten, Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ich muss sagen, ich finde es so super sympathisch, klingt dieses Satz jetzt nicht. Arme gibt es immer, aber solange ich hier bin, könnt ihr mir auch noch die teuren Sachen geben, könnte man denken. Was sagt Jesus denn da eigentlich? Das ist doch irgendwie komisch. Ich habe auch erst gedacht, wie die Kritiker gedacht haben. Die Armen könnten es doch wirklich besser gebrauchen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Jesus hier bei dem, was er sagt, nicht falsch verstehen. Das, was er sagt, heißt nicht, dass er die Hilfe für die Armen nicht wertschätzt. Er hat ja vorher genug auch reiche Menschen kritisiert und er geht immer wieder zu armen und kranken Menschen, zu mittellosen Menschen hin. Ich verstehe ihn hier so, dass er die Motivation von den Kritikern entlarvt. Ich lese in dem, was er sagt, die Botschaft, die Armen gab es schon immer und die Armen gibt es immer. Und jetzt plötzlich schert ihr euch um sie. Ganz plötzlich kommen sie euch gelegen, wo sie euch sonst egal sind. An jedem anderen Tag könnt ihr euch um die Armen kümmern, aber plötzlich fallen sie euch ein, wo eine unbekannte Frau hier die Initiative ergreift und was tut, was euch vielleicht nicht gefällt. Also Hauptsache dagegen, Hauptsache jemand kritisieren, der euch vom gesellschaftlichen Stand eher hier unterlegen ist, der was Ungewöhnliches macht, vielleicht ein Tabu bricht. Hauptsache einmal drauf. Inhaltlich haben die Kritiker ja vielleicht recht mit dem, was sie sagen. Die Armen verdienen, dass man ihnen finanziell hilft. Und die Kritiker betonen das wahrscheinlich auch, weil es kurz vor dem Passafest üblich war, dass man die Armen eben finanziell unterstützt, dass sie Almosen bekommen, damit sie ein Passamahl sich herrichten können. Ihr Argument war jetzt also auch nicht weit hergeholt. Und im Judentum war es auch ein Wert, dass man wohltätig ist. Dazu gehört aber nicht nur die finanzielle Hilfe für Arme, sondern auch praktische Hilfe, mit dem man seinen Nächsten unterstützt. Eine praktische Liebestat, die eine Situation erfordert. Und dazu gehört eben auch, dass man sich ganz persönlich einsetzt für eine Person, dass man jemandem etwas Gutes tut, etwas, was jemand braucht. Und das Erste, die finanzielle Hilfe, das fordern die Kritiker. Und das Zweite, die Liebestat, die praktische, das tut die Frau. Manche machen sich das vielleicht leicht, Probleme einfach mit Geld zu lösen, wo es manchmal vielleicht darum geht, Menschen praktisch zu helfen und ihnen wirklich zu begegnen, ihnen wirklich etwas Gutes zu tun. Und die Kritiker pochen hier auf diese ersten Art von Hilfe und sagen, das muss doch aber hier getan werden. Und übersehen aber dabei, was die Frau an Gutem tut. Es gibt Situationen, da ist die finanzielle Hilfe angemessen und es gibt die Situation, da ist die praktische Liebestat angemessen. Und darum verteidigt Jesus hier die Tat dieser Frau. Nicht, weil die Liebestat immer wichtiger oder richtiger ist als die finanzielle Hilfe, sondern weil die Tat jetzt für diese Situation hier die angemessen ist. Und die Situation, in der sie angemessen ist, die beschreibt Jesus mit den Worten: Mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich habe es am Anfang gesagt, Jesus steht ja auf seinem Weg hier kurz vor seinem Tod und seine Worte sollen verdeutlichen, dass ihm das auch bewusst ist. Und dass die meisten um ihn herum das aber noch nicht begriffen haben. Das ist im Markus-Evangelium so ein ganz wichtiges, sich wiederholendes Motiv, dass Jesus ankündigt, dass er leiden und sterben wird und dass seine Mitmenschen das aber nicht verstehen. Sie verstehen nicht, wer er ist. Sie verstehen nicht, was er tut und warum er das tut. Und es geht dabei immer so um die Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Ein Retter, ein König, Gottes Sohn? Und wenn ja, was für ein Messias ist er denn? Und das Markus-Evangelium zeigt, dass Jesus tatsächlich als Messias, als königlicher Retter verstanden werden soll, verstanden werden will. Er wird von Gott als sein Sohn bezeichnet, er tut viele Wunder. Aber es wird auch immer wieder deutlich, dass Jesus nicht der Messias ist, den die Menschen sich erwartet haben. Vielleicht ein Revoluzzer, militärischer König, der das jüdische Volk aus der Besatzung befreit, sondern ein Messias, der leidet, der stirbt und der darin zeigt, wie Gott im Kern ist. Das verstehen aber meistens die Menschen gerade nicht um ihn herum, von dem man es eigentlich erwarten würde, dass sie es verstehen. Die Schriftgelehrten, die religiös Gebildeten, auch viele im Volk, die eben hoffen, dass Jesus der Messias ihrer Vorstellungen ist und ihn deswegen mit Palmzweigen und Jubelrufen ja empfangen und dann eine kurze Zeit später doch seinen Tod fordern, als er nicht das ist, was er ist, was sie erwartet haben. Und auch die Jünger verstehen das immer wieder nicht, obwohl es Jesus ihnen mehrfach ankündigt. All diese Menschen sind eigentlich die, die prädestiniert dafür wären, zu verstehen, wer er ist. Und sie verstehen es trotzdem nicht. Wer Jesus ist und was für eine Art Messias er ist, zeigt sich dann aber immer wieder an den Menschen, von denen man es am wenigsten erwartet. Die am Rande der Gesellschaft stehen oder die vielleicht eigentlich Feindbilder darstellen. Das sind Kinder, die zu ihm gelaufen kommen und denen er sich öffnet und sagt, ihm gehört das Himmelreich. Das ist der römische Soldat unterm Kreuz, an dem Jesus hängt und der es dann auf den Punkt bringt bei seinem Tod mit den Worten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und es sind auch immer wieder Frauen. Genau wie hier in dieser Szene. Wir wissen nicht, was diese namenlose Frau hier begriffen hat. Es werden keine Worte von ihr überliefert, auch kein Motiv, keine Gründe. Wie viele Frauen in der Bibel bleibt sie schemenhaft. Aber was deutlich wird, ist, dass hier in diesem Moment ihr etwas daran gelegen ist, Jesus etwas Gutes zu tun. Auf dem dunklen Weg, den Jesus hier gehen muss, hin bis zu seinem Tod, beschenkt sie ihn mit einer liebevollen, mit einer fürsorglichen Geste, einer wohltuenden Salbung mit kostbarem, pflegendem Öl. Das ist erstmal an sich einfach eine Liebestat, eine Großzügigkeit. Und Jesus deutet diese Geste dann aber noch tiefer. Er legt eine Symbolik hinein, die wieder darauf ausgerichtet ist, zu erklären, was für eine Art Messias er ist. Einer, der leiden wird. Einer, der sterben wird. Einer, der bald begraben wird. Und für diesen Weg den er gehen wird, hat die Frau ihn gesalbt, wie man sonst eben Tote salbt. Und darum heißt es dann auch, wird sie für immer mit dem Evangelium in Verbindung gebracht werden. Deswegen reden wir heute noch über sie. Mit diesem Evangelium vom Leiden und vom Sterben Jesu. Das Evangelium von einem König, der anders ist, wie Jesus es einige Kapitel zuvor gesagt hat, der nämlich nicht gekommen ist, um die Macht an sich zu reißen und zu herrschen über andere, sondern um zu dienen, um sich hinzugeben für die Menschen, die er so liebt. Das soll diese Szene wieder zeigen, was für eine Art Messias Jesus ist, einer, der dient, anstatt sich dienen zu lassen. Ich finde, Jesus wird hier in dieser Szene als jemand vorgestellt, der Erwartungen sprengt. Er sprengt sie mit der Reaktion auf die Frau, mit der er die Anwesenden überrascht. Er sprengt sie als Messias, der sein Leid ankündigt. Und die Menschen herum meinen zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und Jesus zeigt ihnen hier immer wieder, auch in dieser Szene, dass er nicht in ihre Erwartungen und Denkmuster passt. Wenn wir heute als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, vielleicht haben wir schon ein paar Mal die Bibel aufgeschlagen, wir kennen den Osterweg, wir kennen die Leidensgeschichte, dann haben diese Geschichten oft nicht so den überraschenden Effekt auf uns, wie sie ihn vielleicht hätten haben können, wenn wir sie zum ersten Mal lesen oder hören würden. Oder wie es für die Menschen war, die ihm live begegnet sind. Weil wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Wir wissen, heute ist Palmsonntag, Freitag ist Karfreitag und dann kommt schon Ostern. Das ist ein relativ kleiner Spannungsbogen. Wir wissen, Jesus wird leiden und sterben, aber wir wissen auch, er wird wieder auferstehen. Und auch ganz viele andere Geschichten in der Bibel kennt man ja. Hat man vielleicht schon im Kindergottesdienst gehört oder wenn man schon ein paar Jahre in Kirche unterwegs ist, manches überrascht einen nicht mehr so richtig. Und das kann leicht dazu verführen, zu denken, ich weiß, worum es geht. Ich habe es kapiert. Und genau wenn man an diesen Punkt kommt, genau wenn ich das denke, sollte ich mich hinterfragen, ob ich nicht dich doch eher auf der Seite von denen stehe, die es gerade nicht verstanden haben. Weil auch die Schriftgelehrten und die Jünger zur Zeit Jesu waren diejenigen, die dachten, sie wissen es. Gerade die Schriftgelehrten kannten sich sehr, sehr gut aus und haben es trotzdem nicht begriffen. Das ist eben diese Seite der religiösen Gebildeten, der Eliten, der Schriftgelehrten. Und vielleicht findet man sich selber auf dieser Seite auch wieder, wenn man denkt, ich habe es begriffen. Selbst ja die Jünger, die viel mit Jesus unterwegs sind und darum denken, ein Muster erkannt zu haben, wie er sich verhält, was er tut und vielleicht denken, sie könnten voraussagen, wie er handelt, werden immer wieder überrascht. Immer wieder neu herausgefordert. Mir ging das tatsächlich mit dieser Geschichte so. Ich kannte sie eigentlich, ich habe die schon öfter gehört und doch, als ich dann die Predigt vorbereitet habe, habe ich sie gelesen und war dann irgendwie schockiert über die Antwort von Jesus über die Armen. Weil mir das in den letzten Jahren total wichtig geworden ist, dass mein Glaube praktisch ist, nicht nur frommes Reden, frommes Tun, nicht nur Glaube bedeutet, ich sitze in meinem stillen Kämmerlein und bete und singe und lese die Bibel, sondern mir ist wichtig geworden, dass mein Glaube auch praktisch wird und sich an Menschen wendet und dass es um Gerechtigkeit geht und dass es gerade um die Hilfe geht von denen, die ausgegrenzt sind, die unterdrückt sind, die benachteiligt sind, Menschen am Rande von der Gesellschaft. Das ist mir ein total hoher Wert geworden. Und dann habe ich diese Stelle gelesen und dachte so, hä? Was macht Jesus hier? Er hätte doch hier die Gelegenheit nutzen können zu sagen, genau, stimmt, sammeln wir das Öl wieder auf und bring es zu den Armen. Aber das tut er nicht. Und ich muss sagen, mich hat diese Stelle ertappt, nicht weil es falsch wäre zu betonen, wie wichtig Gerechtigkeit im Glauben ist, aber weil es mich daran erinnert hat, dass meine Erkenntnis nicht alle Erkenntnis ist. Und dass weder der Glaube noch Jesus einseitig und festlegbar sind. Wir tendieren dazu, die Sachen, die wir verstanden haben, total hochzuhalten und absolut zu setzen. wie die Jünger und die Anwesenden hier, die die Frau kritisieren. Sie hatten ja ganz richtig einen Teil des Glaubens verstanden, nämlich, dass die Sorge um die Armen dazugehört und dass das total wichtig ist. Oder die Sorge um die Kleinen, die auch manchmal vorbeikommen. Aber sie hatten das verstanden, sie hatten das auch richtig verstanden, aber sie wollten aus dem, was sie verstanden hatten, eine Norm machen. Sie wollten daraus ein Gesetz machen, sie wollten ein Regelwerk draus schnüren, dass sie dann wie so eine Schablone übers Leben legen, wo man dann alles durchpressen kann, was irgendwie dazugehört, sodass man dann scheinbar immer ganz klar sagen kann, was richtig, was falsch ist. Nichts anderes hat mehr Platz, kein Spielraum ist mehr da. Es gibt Situationen, in denen sind wir sehr überzeugt, dass wir wissen, was jetzt richtig wäre. Und was Jesus jetzt sagen und tun würde in dieser Situation, in der wir sind. Ob es jetzt darum geht, wie ich mit meinem Besitz umgehe, vielleicht wenn man ethische Fragen beantwortet, vielleicht wenn es darum geht, welche Entscheidungen in der Gemeinde dran sind. Und es muss gar nicht sein, dass ich mit meiner Perspektive unbedingt falsch liege. Aber ich muss mir die Offenheit bewahren, dass es möglich ist, dass ich die Situation vielleicht kurzsichtig bewerte. Oder dass es vielleicht auch anders ginge. Nur weil irgendwas auf den ersten Blick als fromm und richtig erscheint, ist das in einer konkreten Situation noch lange nicht das, was jetzt angemessen ist. Oder nur weil Menschen fromme und richtige Dinge tun, tun sie das noch lange nicht aus der richtigen Motivation. In den Evangelien werden wir immer wieder überrascht von Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat, in denen er überraschend anders antwortet, anders handelt, als man es erwartet. Und das macht es vielleicht manchmal schwierig, sich Jesus als Vorbild zu nehmen, weil wir nie genau wissen, wie wird es jetzt machen. Wir sind vielleicht nicht immer eins zu eins in der Situation. Und das kann uns eigentlich einfach daran erinnern, dass Jesus uns vielleicht auch heute überraschen würde. Und dass es darum wichtig ist, dass wir nicht damit anfangen, aufgrund von dem, was wir von Jesus verstanden haben, was wir von ihm gelesen haben, gehört haben, ihn in so vorgeformte Schablonen zu pressen, wo wir genau wissen, mein Jesus würde jetzt aber das tun. Und dann rede ich mit meinen Nachbarn und der sagt, ja, aber komisch, mein Jesus würde jetzt das tun. Und was macht man dann? Wir können ihn nicht in Schablonen pressen. Sondern das, was Jesus tut und das, was er sagt, fordert uns eigentlich heraus, immer wieder neue Situationen anzugucken und zu fragen, was jetzt hier gerade angemessen und notwendig ist. Nicht vorschnell kritisieren, verurteilen, wenn das vielleicht jemand anders sieht, auch aus dem Glauben heraus, sondern ins Gespräch zu kommen und vielleicht zu verstehen, warum ich zu diesem Schluss komme, warum jemand anders was anderes für wichtig hält. Wir müssen uns immer wieder hinterfragen, was wir meinen, verstanden zu haben. Und uns immer wieder bewusst machen, dass wir uns nicht die religiöse Elite zum Vorbild nehmen sollten, die es ganz genau wussten, die sich sehr sicher waren, sondern dass wir uns die zum Vorbild nehmen sollen, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick als diese wahrnehmen würden, die Kinder, von denen Jesus sagt, das sind eure Vorbilder. Sie gehören zum Himmelreich. Das, was Jesus tut, was er hier sagt, gerade diese Begegnung mit dieser Frau, fordert uns auch immer wieder heraus, uns zu fragen, wie eigentlich unsere Vorstellung vom Messias aussieht. Was für einen Messias erwarten wir heute? Was für einen Retter? Wovon rettet er? Wozu rettet er? Das fordert uns auch heraus, immer auf der Suche zu bleiben. Offen zu bleiben. Ich darf mir natürlich meine Meinungen bilden. Ich darf Überzeugungen haben. Aber ich muss offen bleiben, dass ich das Bild, was ich von Jesus habe, dass da vielleicht immer mal wieder noch ein Pinselstrich anders gezogen wird. Oder vielleicht manchmal ganze Stücke übermalt werden. Diese Offenheit, diese Suche, das kann ja auch verunsichern. Weil wir als Menschen die Tendenz haben, uns festlegen zu wollen, wir wollen Dinge gerne in eindeutigen Kategorien haben. Aber Jesus lässt sich nicht festlegen und er lässt sich auch nicht vereinnahmen für unsere Zwecke, unsere Überzeugungen. Aber Jesus lässt sich finden. Als Person. Nicht als das Richtige und das Falsche Gesetz, sondern als die Person, als jemanden, dem wir begegnen können, der uns berührt. Und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder tun können, uns an Jesus zu wenden als Person. So wie diese Frau hier. Wir wissen nicht, was sie schon von Jesus gehört hatte, was sie begriffen hatte. Wir wissen nicht, was sie dachte, wofür er steht, wer er ist, was er tun wird. Und wir wissen auch nicht, was sie sich eigentlich genau mit ihrer Geste gedacht hat. Das wird hier nicht beschrieben. Wir haben nur ihr Handeln. Und darin zeigt sich, dass sie sich irgendwie zu Jesus hingezogen fühlt. Dass sie ihm begegnen wollte. Und dass sie ihm etwas Gutes tun wollte. Dass sie ihm etwas bringen wollte. Dass sie irgendetwas bewegt hat, was zu tun. Sie hat ihn als Person gesucht und sie hat ihm das gebracht, was sie hatte. Und ich glaube, darin kann uns diese Frau auch zum Vorbild werden. Wir können da, wo wir gerade stehen, mit dem, was wir schon begriffen haben, mit dem, was wir vielleicht noch nicht begriffen haben, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir nicht haben, mit all dem können wir zu Jesus kommen und ihm das bringen, was wir haben. Das tun, was wir können. Immer auch in dem Wissen, dass wir vielleicht daneben liegen. Dass vielleicht eine andere Option besser gewesen wäre, dass wir vielleicht manches falsch machen und dass es vielleicht sogar Jesus anders gemacht hätte. Aber wir können auch zu ihm kommen in dem Vertrauen, dass bei allem, was Jesus tut und sagt, wir immer wieder zu ihm auch ans Kreuz verwiesen werden. Zu dem Ort, wo er das getragen hat, wo wir vielleicht falsch liegen, wo wir vielleicht Sachen noch nicht verstanden haben, wo wir vielleicht mit nichts kommen. Das ist der Ort, wo Jesus sich zeigt als König, der sein Leben gibt für viele, der leidet und stirbt. Nicht, weil er für das einzig Richtige kämpft, für das richtige Gesetz, für die perfekten Menschen, sondern weil er diese unperfekten Menschen, die sich aber zu ihm gezogen fühlen, die das geben wollen, was sie haben, die immer mehr verstehen wollen, die bereit sind zu lernen, weil er die so sehr liebt und weil er ihnen ermöglichen möchte, dass sie immer und immer wieder neue Versuche haben, dass sie ausprobieren dürfen, dass sie hinfallen dürfen, scheitern dürfen und dann aber noch einen zweiten und eine dritte und eine vierte Chance bekommen. Und ich glaube, das hatte die Frau vielleicht begriffen, dass sie zu ihm kommen darf. Dass er jemand ist, an den man sich wenden darf. Und darum dürfen auch wir das tun. Uns immer wieder an Jesus wenden mit dem, was wir haben. Mit dem, was wir gerade geben können. Im Vertrauen auf diesen Satz, den Jesus zu dieser Frau gesprochen hat. Sie hat das getan, was sie konnte. Amen.